Es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf. Einen hageren, hellblonden Mann in einem grauen Mantel, in der Hand einen Filzhut, fest umklammert. Die Menschen verließen den Raum im Kellergeschoss, in dem ich soeben gesprochen hatte. Langsam gingen sie an den Holzstühlen entlang, dem Hinterausgang zu. Es war 1947 und ich war vor kurzem von Holland in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott vergibt. Es war die Botschaft, die in diesem grauen, zerbombten Land am meisten gebraucht wurde. Und ich gab ihnen meine Lieblingsillustration. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagte ich, wirft Gott sie in den tiefsten Ozean. Sie sind für immer verschwunden. Die ernsten Gesichter starrten mich an und wagten kaum, dies zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf, schweigend zogen sie sich ihre Mäntel an, schweigend verließen sie den Raum. Das war, als ich ihn sah. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Einen Augenblick lang sah ich seinen Mantel und den braunen Hut. Im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und dem gekreuzten Knochen darauf. Die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen der Kleider und der Schuhe in der Mitte des Fußbodens, eine nackte Schande, an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Vor mir konnte ich die zierliche Gestalt meiner Schwester erkennen. Die Rippen stachen scharf durch die dünne Haut. Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besatzung Hollands durch die Nazis in unserem Zuhause Juden versteckt hatten. Und dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager Ravensbrück gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, er konnte sich wirklich nicht an mich erinnern. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten vergeben hat. Ich würde es jedoch gerne auch von Ihren Lippen hören. Er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Können Sie mir vergeben? Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich einem meiner Häscher von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien mir in den Adern zu gerinnen. Diesen Textabschnitt, den ich gelesen habe, dieser findet sich im Buch The Hiding Place von Corrie ten Boom. Corrie war eine Uhrmacherin aus Holland, die gemeinsam mit ihrer Familie während der Herrschaft der Nationalsozialisten Juden bei sich zu Hause versteckt haben, in einem geheimen Raum ihres Hauses hinter dieser Wand, die dann später geöffnet wurde. Sie versteckten dort Juden bis zu dem Tag, an dem sie verraten wurden. Kurze Zeit später wurde ihr Vater in ein Gefängnis gebracht, wo er starb aufgrund der Misshandlungen. Und Corrie und ihre Schwester wurden in ein KZ, das KZ Ravensbrück, gebracht, wo ihre Schwester Betsy auch starb. Und es war kurze Zeit danach wirklich durch ein Wunder, dass Corrie befreit wurde oder einfach frei kam, offenbar nur wenige Tage bevor die meisten Frauen dort in den Gaskammern getötet wurden. Dieses Buch, The Hiding Place, die Zuflucht, möchte ich persönlich sehr empfehlen. Es ist ein sehr starkes Zeugnis und beschreibt das Leben von Corrie ten Boom, die ihr ganzes restliches Leben treu für das Gute gekämpft hat. Sie hat sich der Botschaft der Versöhnung verschrieben. Und sie hat oft gepredigt über Vergebung. Aber nun war sie konfrontiert mit diesem Verbrecher und musste sich die Frage stellen, sollte sie dem wirklich ihre Vergebung zusprechen? Wäre das nicht sogar falsch, einfach seine Schuld loszulassen, das, was er mit zu verantworten hatte? Würde sie damit nicht ihre Augen verschließen vor einem Verbrechen, das niemals vergessen werden sollte? Der internationale Leitsatz zur Erinnerung an den Holocaust lautet Never forget, never again. Also vergiss niemals und es soll niemals wieder geschehen. Und in manchen Texten habe ich sogar noch die Ergänzung gesehen, never forgive, never forget, never again. Niemals vergeben, niemals vergessen, niemals wieder. Das Bild, welches Corrie ten Boom in ihren Predigten so gerne gebraucht hat und welches wir in Micha Kapitel 7 finden, scheint in einem Widerspruch dazu zu stehen. Die Texte sind heute alle auf der Präsentation auch zu sehen. Ihr könnt also gerne auch hier mitlesen. Micha Kapitel 7 lesen wir die Worte: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Aber ist es nicht unsere Pflicht, die Erinnerung an die begangene Schuld aufrecht zu erhalten? Und ich möchte hier jetzt bewusst den Blick weglenken von dieser Gräueltat des Holocaust und hin zu meinem eigenen Leben. Ich habe mir lange Jahre solche Gedanken gemacht. Konfrontiert mit persönlichem Leid, mit tiefen Verletzungen, die ich aus meiner Kindheit davongetragen habe. Ich konnte als Kind nichts dagegen tun. Ich war hilflos, vor allem meinem Vater gegenüber. Doch als junger Erwachsener dann begann ich mich zu wehren. Ich begann mich zu distanzieren, ja, mich zu rächen an meinem Vater. Und im Nachhinein gesehen ist mir bewusst geworden, dass ich Jahre meines Lebens damit verbracht habe, mit dem Versuch, meinen Vater zu zwingen, dass er seine Schuld eingesteht, dass er sich entschuldigt, dass er das Versäumte nachholen sollte. Es ging mir genauso wie Kasimir in dieser Kindergeschichte, mit dieser schweren Last auf meinem Rücken, und ich habe sie jahrelang mit mir herumgetragen. Ich habe dann als junger Erwachsener die Botschaft von Jesus kennengelernt und sein Gebot, das da lautet, und wir lesen es hier in den Worten des Apostels Paulus im Epheserbrief: Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Als ich diese Botschaft gehört habe, wollte ich nicht vergeben. Ich wollte das nicht, weil ich gemeint habe, es ist unfair. Mein Vater muss doch erst einsehen, was er getan hat. Und dann muss er es wieder gut machen. Und dann muss er nachholen, was er versäumt hat in meiner Kindheit. Für mich war dieser Gedanke, wenn ich meinen Groll loslassen würde, dann hätte ich ja nichts mehr in der Hand. Dann hätte ich weder die Kindheit, die ich mir gewünscht hatte, noch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber das war ein Gedanke, der war falsch. Wenn wir an den Verletzungen festhalten, verharren wir in der Hilflosigkeit der Vergangenheit. Solange ich diese Last auf meinem Rücken herumgetragen habe, war ich immer in gewisser Weise in dieser Rolle des Kindes. Und wenn wir in dieser Hilflosigkeit verharren, dann tragen wir eine Last, die uns davon abhält, in der Gegenwart glücklich zu sein und mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Vergebung ist die Bereitschaft, den Wunsch auf eine bessere Vergangenheit loszulassen. Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen, so sehr wir es versuchen. Wir können uns nur jetzt und heute entscheiden, es loszulassen. Ich wollte diese Ungerechtigkeit nicht. Und auch ich habe mir gefragt, wenn ich das mache, was passiert denn dann mit dieser Schuld, die begangen wurde? Kann mein Vater oder wer auch immer in eurem Leben schuldig geworden ist, einfach frei ausgehen? Ich hatte das Gefühl, es ist an mir, dass ich Gerechtigkeit wiederherstelle. Aber das Problem dabei ist, wir können keine Gerechtigkeit herstellen, weil wir selbst ungerecht sind. Jeder von uns. Es ist wie in dieser Situation, wo eine Ehebrecherin vor Jesus gebracht wird und Jesus sagt, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und niemand tat es. Niemand war ohne Schuld. Ja, ich habe viel Leid erlebt als Kind und Jugendlicher. Ich habe aber auch meinem Vater später viel Leid zugefügt. Und vieles von dem, was ich als Jugendlicher abbekam, hat wenig später mein kleiner Bruder zu spüren bekommen. Ich war in meinem Leben nicht nur ein Opfer, sondern auch Täter. Und jeder von uns ist das. Aber Gott sei Dank, ist Gott anders. Gott ist anders. Von ihm heißt es, der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Die Bibel stellt uns Gott als einen guten Richter vor, der uns Gerechtigkeit verspricht, weil er selbst gerecht ist. Der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Gott ist der einzige Richter, der alles gesehen hat, der alles mit einberechnet in seine Entscheidung. Und er ist auch ein Gott, der gesehen hat, was dir an Verletzungen zugefügt wurde. Er hat aber auch gesehen, was du anderen angetan hast. Gott sieht alles. Und Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Der Grund, warum wir diese Lasten, diese Schuld, diese Steine von unserem Rücken loslassen können, ist, weil wir wissen und dass Gott versprochen hat, dass er nicht einfach zusehen und schweigen wird, was Gewalt und Unrecht anbelangt. Gott nimmt sich dieser Schuld an. Er trägt sie, er sieht sie und er sagt, lasst sie los, damit ich sie nehmen kann. Unsere Aufgabe ist das Loslassen. Wie es im Römer Kapitel 12 in den Versen 17 bis 19 zu lesen ist, dort steht: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. In gewisser Weise ist dieses Bild, das Corrie ten Boom auch verwendet, von der Schuld, die wie ein Stein in das tiefste Meer geworfen wird, unvollständig. Damit das Realität werden kann, muss zuerst etwas geschehen sein. Jesus muss die Last jedes einzelnen dieser Steine an seinem Leib an das Kreuz getragen haben. Unter einem Berg von Steinen wurde Jesus begraben. Und er starb an dieser unvorstellbaren Last, wie es der Prophet Jesaja beschreibt. In Jesaja Kapitel 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In diesem Text wird deutlich, dass Jesus sich beider unserer Lasten angenommen hat. Jesus hat auf sich geladen unsere Schmerzen, das ist das Unrecht und die Gewalt, die wir erleiden, das sind Krankheiten und sonstige Schmerzen und schlimmen Dinge, die wir erleben müssen. Er lud unsere Schmerzen auf sich, aber er ist auch um unserer Sünde willen zerschlagen. Er hat die Schuld auf sich genommen, die wir selbst begangen haben. Wir sind an Gott schuldig geworden, an unseren Mitmenschen schuldig geworden, auch an uns selbst. Und für diese Steine gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Entweder wir selbst tragen diese Last und diese Schuld bis an das Ende unseres Lebens und in den ewigen Tod. Oder wir überlassen sie Christus, der sie für uns an das Kreuz trägt, wo er an unserer Stelle stirbt. Und wenn Jesus das tut, wenn wir das annehmen, so dürfen wir frei sein. Frei von unserer Schuld, aber auch frei von der Last, die andere an uns abgeladen haben. Wie dieses Kamel, die auf unserem Rücken lastet und uns behindert und schmerzt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, was mit den Steinen geschieht. Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er mit ausgestreckter Hand dastand. Für mich jedoch erschienen sie wie Stunden. Während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache austrug, zu der ich mich jemals überwinden musste. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott uns vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Ich kannte es nicht nur als Gottes Gebot, sondern auch als tagtägliche Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in das Leben zurückkehren und seine Zukunft neu in die Hand nehmen, ganz gleich, welche physischen Narben zurückblieben. Diejenigen, die ihre Verbitterung hegten, blieben auch geistig invalide. So einfach und doch so schrecklich war das. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion. Dies war mir auch klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben. So viel kann ich tun. Du musst die Gefühle dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Doch während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien völlig durch mich zu strömen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich, von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest an den Händen, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark gespürt wie in diesem Moment. Amen.